Rosinus on Air. Der Criminal Compliance Podcast.
Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und heute würde ich gerne ein Update zum Hinweisgeberschutz Ihnen geben und ich möchte nicht allein darüber sprechen, sondern ich habe mir einen ganz tollen Gast eingeladen, Thomas Altenbach von Dealtacity. Herzlich willkommen, lieber Thomas.
Hallo Christian, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Wir hatten ja schon mal die Freude, eine Folge zu machen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir würden Ihnen das in den Shownotes vernetzen. Und ich glaube, es gibt genug Anlass, auch noch mal darüber zu sprechen. Was hat sich beim Hinweisgeberschutzgesetz getan?
Ja, es ist ja inzwischen fast 2 Jahre in Kraft. Und die ersten Gerichtsentscheidungen dazu gibt es auch aus Brüssel und Straßburg, die ersten Äußerungen und das ist mit Sicherheit ein guter Zeitpunkt, jetzt mal ein erstes Zwischenfazit zu ziehen.
Bevor wir da in Medias Res gehen, vielleicht erklärst du unseren Hörerinnen und Hörern nur kurz, falls sie dich kennen sollten, was macht ihr, wie kommt das Thema Hinweisgeberschutz überhaupt zu dir?
Ja, also ich bin Geschäftsführer von Legaltacity. Legaltacity bietet für kleine und mittelständische Unternehmen ein digitales Hinweisgebersystem an. Und wir haben inzwischen rund 2.500 Organisationen auf der Plattform. Und wie bin ich zu dem Thema gekommen? Ich habe sowohl bei Daimler im Compliance-Bereich als auch dann nachher bei der Deutschen Bank deren Hinweisgebersysteme global mit dem Team betreut und hatte dann eben Spaß daran, eine technische Lösung zu entwickeln, die eben digital für mittelständische Unternehmen vieles abnimmt.
Okay, das heißt, ihr seht im Alltag natürlich auch viel, was dieses Thema betrifft. Was sind denn aus deiner Sicht so die wesentlichen Neuerungen? Ich glaube, das Interessanteste ist ja, dass es mal jemand gibt, der sich auch um die Ordnungswidrigkeiten als zuständigen Behörde kümmert, ne?
Ja, also das hat ja endlos lange gedauert. Vor wenigen Wochen ist also endlich die entsprechende Verordnung erlassen worden, dass das Bundesamt für Justiz dann als Ordnungsbehörde zuständig ist, wenn das Hinweisgeberschutzgesetz durch das Bundesministerium der Justiz, zum Beispiel als externe Meldestelle des Bundes, ausgeführt wird.
Genau, es geht um die Verfolgung, Ahndung der Ordnungswidrigkeiten. Nach 40 Hinweisgeberschutzgesetze gibt es ja verschiedene Ordnungswidrigkeiten-Tatbestände. Wir würden die entsprechende Verordnung auch in den Shownotes verlinken, damit Sie da mal Zugriff drauf nehmen können. Aber es gibt wenigstens mal eine Behörde. Verfahren hast du noch keine gesehen, oder?
Nein, also ich habe noch von keinem Verfahren gehört. Es sind ja im Endeffekt 3 wesentliche Bußgeldtatbestände. Einmal, wenn man überhaupt gar kein System hat, kein Meldekanal als Organisation. Der zweite Punkt, wenn Mitarbeitende gehindert werden, Meldungen abzugeben und der dritte Tatbestand dann in die Verstöße gegen die Vertraulichkeitsverpflichtung, die ja grundsätzlich auch nur intern wirkt.
Genau, also das sind die wesentlichen Punkte. Schauen wir mal, ob und wenn ja, was es da zu fahren geben wird. Auch auf europäischer Ebene hat sich, glaube ich, ein bisschen was getan, was auch von Deutschland getan.
Ja, zum einen hat Deutschland jetzt endlich mal eine Richtung dafür bekommen, dass die EU-Whistleblower-Richtlinie statt bis zum 17.12.2021 dann zum 2. Juni 2023, also rund 18 Monate zu spät, dann verabschiedet worden ist. Und das hat Steuerzahler auf 35 Millionen gekostet, diese Verzögerung. Überflüssig wie ein Kopf aus meiner Sicht.
Ja, das ist tatsächlich überflüssig wie Kopf. Auf der anderen Seite, wenn man weiß, wie es gespart hat. Ja, ich habe keine Ahnung. Aber
also ich habe mal gerechnet, wie viele Hinweisgebersysteme man über diesen Zeitraum hätte mit den Marktpreisen abdecken können. Also die Unternehmen haben nichts gespart. Wenn man den Betrag ausgeschüttet hätte, ihr habt die ersten 18 Monate frei, wäre preiswerter gewesen.
Ja, das ist natürlich ein strategische Entscheidung gewesen, das nicht umzusetzen. Aber wenn man sich selber bezahlen muss, kann man das ja machen. Das dazu. Ja, und dann gibt es, glaube ich, noch Themen zum Konzernlösung.
Genau, also die Konzernlösung war ja schon vor dem deutschen Gesetzesentwurf von der EU nochmal klarstellend nach Erlass der Richtlinie als nicht richtlinienkonform dargestellt worden, weil man eben dahingehend die Regelung getroffen verstanden haben möchte, dass Mitarbeitende zumindest die Wahlmöglichkeit haben müssen, dass sie auch innerhalb ihrer eigenen Organisation Meldungen abgeben können, weil man sich in Brüssel versprach, dass damit eine größere Nähe zur Meldestelle auch da ist. Der deutsche Gesetzgeber hat gesagt, ja, es ist möglich, auch eine konzerninterne Meldestelle auszubilden, weil ja auch Dienstleister wie eine Anwaltskanzlei Meldestelle auch für mehrere Unternehmen, Organisationen sein kann und trotzdem die Nähe ausreichend ist. Und warum sollte die Nähe nur deshalb größer sein, weil die Zentrale in einem anderen Land oder in einer anderen Stadt ist?
Das ist ja auch ein seltsames Bild von Nähe. Also es ist jetzt nicht so, dass die Meldestelle irgendwo in der Regel sitzt und man kann die mal besuchen oder so. Eher ungemütlich.
Ja, also man hat ja auch in der Richtlinie und auch dann in den Umsetzungsgesetzen die Möglichkeit einer persönlichen Besprechung vorgesehen. Und die funktioniert natürlich zu Zeiten vor Corona, nur indem man quasi am gleichen Ort ist.
Genau.
Das hat sich aber durch Corona und auch das deutsche Gesetz dahingehend entwickelt, dass eben auch virtuell persönlich vollkommen ausreichend
ist. Genau, und ist es ja auch so, dass das dann die auch hier geregelt ist.
Ja.
Toll. Jedenfalls aus meiner Praxis als Ombudsmann würde ich sagen, führen wir die meisten Gespräche per Videokonferenz mit der einen, auch beim Mandanten oder Hinweisgebenden aus der Nähe von Frankfurt tatsächlich.
Ja, absolut. Es kommt so etwas auf an, um welche Themen es geht.
Genau, also aber da kommen dann auch den Wir an. Also wenn es Themen sind, die wirklich eine persönliche Interaktion voraussehen, da fällt man einfach hin. Das kriegt man auf jeden Fall. Also insoweit glaube ich, sehe ich das nicht als so valide an, aber die Mission hält daran auch fest. Ne?
Die hält daran fest und es gibt ja auch noch weitere Aspekte, wo man aus meiner Sicht dann auch zu Recht darauf hinweist, dass die EU-Richtlinie nicht entsprechend umgesetzt ist, was das Thema Unterstützung von Hinweisgebenden auch angeht, bis hin eben, dass man auch entsprechende Unterstützungsfonds einrichten sollte. Und da Deutschland nicht das einzige EU-Land ist, das die Richtlinien nicht richtlinienkonform aus Sicht der Kommission umgesetzt hat, gehe ich davon aus, dass da, wenn weltpolitisch nicht auf einmal der Fokus in eine ganz andere Richtung geht, da auf jeden Fall in den nächsten 1 bis 2 Jahren noch ein paar anderes aus Brüssel kommen wird.
Wobei man ehrlicherweise sagen muss, die Brüssel hat, glaube ich, gerade andere Themen, mit denen man sich besser vorrangig beschäftigen würde.
Da bin ich absolut einer Meinung mit dir.
Es gibt auch arbeitsgerichtliche Rechtssprüche, habe ich gelernt.
Ja, also es hat die ersten Urteile inzwischen gegeben, wo dann Mitarbeitende sich zum Beispiel auf das Benachteiligungsverbot berufen haben. Und da hat, ich glaube, es ist das Landesarbeitsgericht Niedersachsen gewesen, darauf hingewiesen, dass der Kläger, sprich der Beschäftigte, grundsätzlich die Beweislast für das Vorliegen eines Hinweises hat, was beweisrechtlich und prozessual eigentlich auf der Hand liegt, nichts Besonderes ist. Und dann, erst wenn das Überzeugung des Gerichts bewiesen ist, dann die Beweislastumkehr hinsichtlich der Benachteiligung eintritt, war hier insbesondere deshalb interessant, weil der Kläger ein juristischer Kollege war, der in der Vorzeit gekündigt worden ist und sich dann darauf berief, er habe doch dem Compliance-Kollegen, der auch die Meldestelle betrieb, mal auf folgenden Sachverhalt hingewiesen, der aber nie Eingang dann in die Liste der abgegebenen Hinweise gefunden hatte.
Okay. Wer soll das sonst gemacht haben?
Ja. Und anderes Urteil aus Nordrhein-Westfalen, aus Hamm, das hatte zum Gegenstand, dass ein Mitarbeitender auch etwas melden wollte und die Meldung sich aber nicht über den Meldekanal zum Verantwortlichen gegangen ist, sondern der hat mit seinem Vorgesetzten gesprochen und diesen gebeten, mit dem die erforderlichen Schritte dann einzuleiten und hat sich dann im Kündigungsschutzprozess eben auch dann auf einen Hinweisgeberschutz berufen und da hat das Gericht aus meiner Sicht entsprechend des Gesetzeswortlaus darauf hingewiesen, dass der Schutz nach dem Hinsch nur dann greift, wenn der Meldekanal genutzt worden ist.
Macht Sinn.
Und damit auch direkt bei der Meldestelle eingeht, die dann auch wieder die Vertraulichkeit sicherstellen kann. Und wenn man einen Gesetzesverstoß irgendwo anders hin kommuniziert, greift das Hinsch nicht. Und damit war da eben auf dieses Argument sofort der Boden entzogen.
Das ist eine spannende Rechtsprechung.
Ich glaube, darüber gibt es in der Praxis regelmäßig Diskussionen.
Und du weißt, wichtiges Urteil. Noch was?
Am Rande auch mit dem Hinweisgeberschutzgesetz eine Entscheidung aus Nürnberg-Fürth, wo es darum ging, ob die Staatsanwaltschaft aufgrund eines anonymen Hinweises eine Durchsuchung einer Apotheke durchführen durfte, weil doch anonyme Hinweise nicht die notwendige Überzeugungskraft und Beweiskraft hätten. Und das Urteil war dann das Landgericht, das eben die Rechtmäßigkeit des Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlusses dann überprüfen sollte und kann aber auch zum Ergebnis, natürlich hat ein anonymer Hinweis grundsätzlich die Eignung als entsprechender Anlass zu dienen. Man muss natürlich da dann etwas mehr Schwere in den Tatsachen, die vorgetragen wurden, finden. Hier war es so, dass Buchhaltungsunterlagen und Fotos dargelegt wurden, aus denen sich eben Abrechnungsbetrug ergab, sodass...
Eigentlich ist das eine banale Frage. Also das ist ja immer so gewesen. Ja,
es gibt viele Strafverfahren, die durch anonyme Hinweise getriggert wurden. Warum sollte das nicht auch gelten, wenn es bei einer Meldestelle eingeht? Das ist sich gar keinen Grund für.
Ja, absolut. Also taucht eben jetzt im Compliance-Bereich solche Urteile auf, weil sonst eben noch nicht viel passiert ist.
Ja. Aber es gibt ja auch diese Diskussion darüber, dass die Staatsanwaltschaft den Namen des Hinweisgebers und der Hinweisgeberin verlangt, um das konkretisieren zu
wollen. Ja, das ist sozusagen das Blockadekolorit für den NC in Hessen. Das war ein Verfahren in Fulda. Ich glaube, es ging um Korruption im öffentlichen Sektor und der Staatsanwalt, der zuständig war für das Verfahren, nur dann weitere Schritte unternehmen, einleiten wollte, wenn er von der Meldestelle den Namen des Hinweisgebers erfuhr und aus meiner Sicht absolut zu Recht. In der Presse echauffierte man sich dann, dass es doch dann den Vertraulichkeitsschutz von Meldungen ad absurdum führen würde. Aber das ist ja was das Gesetz ausdrücklich in den Paragraph 8 und 9 vorsieht. Kurz zusammengefasst, Vertrauensschutz gibt es nur in der Organisation, gegenüber staatlichen Stellen nicht, egal ob es Verwaltungsbehörden, Strafverfolgungsbehörden und Gerichte oder Zivilgerichte, die Informationen bei der Meldestelle anfordern, müssen die rausgeben. Da gibt es keine irgendwelche Rechte, dass man das zurückhalten kann. Und Meldestellenverantwortliche haben auch kein Aussageverweigerungsrecht. Die müssen alles das, was sie im Kopf haben, was nicht in den Akten drin steht, vortragen.
Genau, es sei denn, die sind Anwälte und zur berufliche Verschwiegenheit verpflichtet und dann keine Befreiung von der Verschwiegenheit. Wir sind auch kein Angabnetz machen, weshalb es manchmal Sinn macht, Anwälte und Anwälte oder andere Berufsgeheimnisträger als Meldeschutz zu beauftragen, wenn man es möchte.
Ja, das ist der große Vorteil der anwaltlichen Ombudspersonen, dass das nochmal zusätzlichen Schutz sowohl für die Hinweisgebenden und damit vielleicht auch für die Organisation selber ist.
Genau, das muss man sich halt im Einzelfall überlegen. Also wir beraten jedenfalls schon immer so, dass gegenüber Stadtbehörden da keine Vertraulichkeit herrscht. Und also auch schriftliche Aufzeichnungen, auch bei Ombudspersonen können ja auch sichergestellt beschlagnahmt werden. Ist ja auch schon ausgeurteilt.
Und Staatsanwälte sagen ja auch auf entsprechenden Veranstaltungen, dass wenn sie einen Fall haben, als erstes mal fragen, haben sie ein Hinweisgebersystem und haben sie Fälle dazu, weil da ist möglicherweise ja schon einiges zu finden, was einem bei den weiteren Ermittlungen aber weiterhilft.
Genau, also das muss uns bewusst sein. Gut, das waren jetzt so die wesentlichen Urteile oder Trends, die uns zur Kenntnis gekommen sind, die wir heute gerne hier weitergeben wollten. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, mal zum formalen Teil. Sie finden die entsprechenden Urteile auch in den Journals, da können Sie das drüber nachlesen. Vielleicht noch zur Abrundung, was sind denn überhaupt die Meldungen, die eingehen? Also was sind so die wesentlichen Meldungen? Welche Sachverhalte gibt es da wesentlich?
Also solche Meldesysteme werden zum einen natürlich dann gerne auch benutzt, wenn es unter Kollegen, Vorgesetzten und Mitarbeitern eben einfach menschelt und nicht läuft. Das sind dann eben Meldungen, die einfach nicht unter das hinfallen, sind auch häufig so um die 40-50% der Meldungen, die reingehen. Was wir bei inhaltlich relevanten Meldungen sehen, gerade so im Mittelstand, ist eben doch sehr viel Mobbing, sexuelle Belästigung.
Ja.
Das ist ein Thema, was uns für mich als Mann überraschend auch in beide Richtungen. Überwiegend Männer als mögliche Täter, gar keine Frage. Aber das geht auch inzwischen deutlich in eine andere Richtung. Und dazu dann ganz normale Wirtschaftskriminalität, häufig im kleinen Stil, wo es dann um wenige tausend Euro, manchmal auch fünfstellige Zahlen eben auch geht. Was wir auch sehen, ist extrem wichtig, ist, dass das Meldesystem im Unternehmen auch gut kommuniziert sein muss. Mhm. Bei denen, die wenig oder gar nicht kommuniziert haben, kommt dann auch nichts. Und was ja auch nicht verwunderlich ist, wenn man nicht weiß, wo man sich melden kann, kann man auch keine Informationen weitergeben. Und dass diejenigen, die es ernst meinen, jetzt nach rund 2,5 Jahren häufig eben auch in der erneuten Kommunikationswelle sind, wir haben da was, denkt dran, dass das eben auch wirklich genutzt wird.
Ich denke mal, das ist klar. Ich meine, man muss auf den Unternehmen fragen, wenn gar keine Meldungen eingehen oder nur sehr wenige, dann funktioniert das Hinweisgebersystem nicht richtig. Und wenn das nicht richtig funktioniert, dann muss man sich strukturell Fragen stellen, ob das Compliance-System effektiv ist. Ja, das kann man klar sagen. Also wenn gar keine Meldungen über Jahre hinweg oder Monate hinweg eingehen, ist das in der Regel nicht richtig kommuniziert.
Absolut. Es gibt ja unterschiedliche Erfahrungswerte. Die Bundesregierung hat irgendwie von 0,4 Hinweisen auf 100 Mitarbeitende im Gesetzesentwurf referiert. Nach meinen Erfahrungen, wenn es gut kommuniziert ist, kann es schon auch eine Meldung auf 100 Mitarbeitende sein, aber irgendwo so dazwischen liegt es. Das heißt, wenn Sie mehrere hundert Mitarbeiter haben und haben keine Meldung, dann passiert bei Ihnen trotzdem was. Sie wissen es noch nicht als Unternehmensleitung. Und dann sollte man, wie du sagst, eben sich fragen, wo muss man dran drehen, damit das anders geht.
Genau. Das war doch mal ein schöner Performance durch die Neuigkeiten des Hinweisgeberschutzes, wenn du jetzt einfällst.
Also das sind die wichtigen Themen. Ich glaube, damit haben wir alles Wichtige abgedeckt.
Genau. Ich denke mal, wir werden uns bei dieser Gelegenheit irgendwann wiedersehen. Es wird noch weitere Entwicklungen geben. Freue ich mich schon drauf. Diesmal vielen Dank auch für diesen informativen Einblick.
Danke, Christian. Hat wieder Spaß gemacht, wie immer.
Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Schön, dass Sie zugehört haben. Vielen Dank. Die Kontaktdetails von Herrn Dr. Altenbach finden Sie in den Shownotes. Wenn Sie Fragen an mich haben, gerne unter info@sinus-on-r.com. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich aufs.
Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens, natürlich auch gerne an uns. www.rosinus-on-r.com oder unter www.rosinus-partner.com.